Hallo, liebe Zuhörer und Gemeindefreunde. Schön, dass wir uns auf diese Art und Weise wieder treffen. Gib alles, nur nicht auf. Dieses Wort, diese These, diese Parole, ich will sie neu in unser aller Herz pflanzen. Schwere Zeiten sind und bleiben hart. Keiner mag sie. Sie können uns sogar total grantig, lustlos, manchmal sogar aggressiv werden lassen. Aber wir wissen auch, schwere Zeiten können uns auch eine neue Tür öffnen, dass wir etwas Bereicherndes lernen für unser Leben. Deswegen lohnt es sich, alles zu geben, nur nicht aufzugeben. Vergiss es nicht, Gott ist auch im Dunkel zu finden. Er kennt sich mit Leid, Ablehnung, Verrat, Ungerechtigkeit ziemlich gut aus. Jesus Christus hat das alles selber durchgemacht, als er auf dieser Erde lebte. Er liebte solche Zeiten auch nicht. Wie weh hat es ihm getan. Dreimal hat er seinem besten Freund es erklärt, was auf ihn wartete in Jerusalem, nämlich sein Tod, sein Sterben. Aber hat er Verständnis erhalten? Trost und Zuspruch von seinen Jüngern? Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es fiel ihnen nichts Besseres ein, als darüber zu diskutieren, wer von ihnen denn jetzt einmal der Größte ist. Also der Beste, die Nummer eins. Trotz großer Zusagen an Hingabe und Bereitschaft, alles für ihn zu geben, gaben sie alle Fersengeld, als es knüppeldick wurde. Das ist schade. Aber die gute Nachricht vermittelt uns, das macht Gott niemals mit uns. Sein Name ist doch Jesus, das heißt, Gott rettet, Gott hilft. Oder der Engel sagte, gib ihm den Namen Immanuel. Immanuel heißt, Gott ist mit uns und sein Name ist Lebensprogramm, ist Realität. Gott gibt dich niemals auf. Er steht dir zur Seite, er ist für dich und kann dich total verstehen. Gott verlässt dich nicht, sondern er hält zu dir. Er lässt dich nicht allein, sondern er stiftet Gemeinschaft. Auch du hast einen freien Zugang zu Gott, wie wir es die letzte Woche gehört haben. Ständig darfst du und kannst du in die Gegenwart Gottes treten. Aber eines solltest du nicht tun. Schmeiß niemals das Handtuch, sei geduldig, klammere dich an der Hoffnung feste. Höre nicht auf zu vertrauen. Liebe ihn so gut, wie du es jetzt gerade kannst. Lass nicht locker und lass Jesus Christus bitte nicht los. Sag ihm, mich bekommst du nicht von der Backe. Ob Schuld, Versagen oder Trägheit mich lähmen wollen, ich werde alles geben. Nur eins ist für mich keine Alternative. Nie und niemals, ich lasse nicht von dir ab. Ich vertraue dir. Jeder Christ hat es wahrscheinlich selber auch erlebt. Enttäuschungen über unerhörte Gebete, das Zerbrechen zentraler Erwartungen an das eigene Leben oder ein frustrierender Lebenslauf, der einem so viele Türen zumacht. Das Leben kann einen ziemlich zermürben. Ja, das stimmt. Und das macht dann auch müde. Aber nicht nur das. Wir können auch müde werden, wenn wir einfach zu viele Alternativen haben und ständig jemand nach uns ruft, wähle dies oder wähle das. Ständig sollen wir uns entscheiden. Eine Herausforderung jagt die nächste. Wir wollen nichts verpassen, nicht zu kurz kommen. Das Ganze hat dann allerdings häufig einen Nachteil. Unsere gewählten Ziele haben wenig mit unserem Vertrauen in Gott zu tun. Die Folge? Der Glaube dämmert so vor sich hin. Wir wollen hören und verstehen, weshalb sich der Glaube doch lohnt. Und lohnen kann er doch nur dann, wenn er uns trägt und wir nicht ihn tragen müssen. Und so kommt der Hebräerbrief mit den Enttäuschten und Erschöpften ins Gespräch, mit seinen tröstenden, kraftvollen Worten. Werft euer Vertrauen nicht weg. Werft die Freude am Glauben nicht fort, denn es wartet doch reicher Lohn auf euch. Lohnen kann der Glaube nur, wenn er uns trägt und nicht wir ihn tragen müssen. Ich finde, das ist ein starker Satz. Da lohnt es sich, ein wenig darüber nachzudenken. Schenkt dir der Glaube an Gott zurzeit Kraft oder nimmt er dir Energie? Tausche dich doch einmal darüber aus, ganz ehrlich und ungeschminkt. Wieso ermutigt dich der Glaube oder umgekehrt, was passiert andauernd, dass der Glaube dir sämtliche Kraftreserven rauben kann? Drücke einfach mal auf Pause und dann denke darüber nach. Jetzt sind wir wieder online. Heute möchte ich mit uns gemeinsam zwei Verse aus dem 6. Kapitel des Hebräerbriefes reflektieren. Es sind die Verse 11 und 12. Ich lese sie uns vor. Wir wünschen nur, dass jeder von euch diesen Eifer bis ans Ende beweist, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt. Dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild, dass die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Die Christen waren wirklich fleißig. Sie sind füreinander eingestanden, voller Eifer. Wurde jemand verhaftet, waren sie alle da, um zu trösten, aber auch ganz praktisch, um zu helfen, zu kochen, Kinder zu versorgen, das Haus zu säubern. So wie es auch jetzt in der ganzen Zeit der Corona-Krise auch passiert. Wurde ein Haus beschlagnahmt, dann wurde für die betroffenen Familien Platz geschaffen. Man rückte zusammen, half sich gegenseitig mit dem, was man konnte, sorgte auch für einen finanziellen Ausgleich. Das ist wirklich klasse. Gott hat das alles gesehen. Niemals würde er dies vergessen oder für nichts achten. Das versucht der Schreiber des Briefes, seinen Empfänger sehr deutlich zu machen. Er steht quasi wie ein Zuschauer am Rande des Spielfeldes und ruft, macht weiter, gebt nicht auf, bleibt am Ball, lebt diese Leidenschaften, diesen Eifer bis ans Ende. Damit ist ihr Lebensende gemeint. Ich frage mich, wieso war das nötig, wenn Gott selber doch das alles sieht? Weil offensichtlich irgendetwas fehlte. Die Christen vermissten etwas Wesentliches. Sie leiden mit den anderen, setzen sich ein, koste es, was es wolle, aber es springt für sie jetzt nichts heraus. Ihr Lebensacker bringt nur Disteln und Dornen hervor, so der Hinweis in Vers 8, Kapitel 6. Anstelle von Gottes Segen erfahren sie das, was wir mit dem Begriff Fluch verbinden. Gott lässt sich doch nicht lumpen, aber er sagt auch, was du säst, wirst du ernten. Wenn du tust, was ihm wichtig ist, wird er dich segnen. Davon waren sie überzeugt. Wenn du an ihn glaubst, so wie Abraham es getan hat, dann wird er dir reichlich Gutes schenken. Aber dieses Gottesbild und diese tiefe religiöse Erfahrung brachte sie hier an dieser Stelle irgendwie aufs Glatteis. Es war von diesem Segen nur so wenig zu sehen. Kennst du das auch? Unverschuldet, ohne dass du es weißt, doch nicht gesegnet zu sein? Du lebst mit Hingabe für Gott, verzichtest auf vieles, damit du mehr Zeit für das Reich Gottes und für Gutes tun hast. Du bekennst dich mutig zu ihm, nimmst sogar dafür Nachteile in Kauf, aber am Ende stellst du fest, wo bleibe denn ich? Wo ist Gottes praktische Zuwendung auch für mich da? Was bekomme ich außer einem Dankeschön? Wenn der Segen Gottes auf sich warten lässt, kann das dafür sorgen, dass mein Vertrauen in ihm baden geht, dass ich eben aufgebe. Die Christen, an die der Brief geschrieben ist, hatten damit gerechnet, dass Jesus Christus wiederkommt und dass sein Reich 100% vorhanden ist. Aber nun lässt dieser Jesus auf sich warten. Und anstelle sind die römischen Machthaber am Zuge und die jüdischen Gelehrten, die ihnen diesen ganzen Schlamassel bereiten. Wenn ich alles gebe, aber selbst kaum oder sogar nichts erhalte, dann ist das sehr, sehr schwer, nicht aufzugeben. Dann kann mich sogar ein Geist der Trägheit packen. Ich finde, das ist absolut verständlich, im Grunde genommen normal. Oder doch nicht? Der Bibelvers, den ich verlesen habe, gibt eine eigenartige Schlussfolgerung. Da heißt es, wir wünschen nur, dass jeder von euch diesen Eifer bis ans Ende beweist, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt. Also, keiner soll aufgeben. Alle sollen dranbleiben und mit dem Dienen und Leben nicht aufhören. Also weiter sich einsetzen, investieren, mit der Hoffnung, dass das Beste noch kommen wird. Doch das ist anstrengend. Das kostet mehr als ein paar Körnchen Kraft. Also bitteschön, warum sollen wir weitermachen? Wieso kann es nicht mal eine Pause geben? Also das Land der Ruhe, dass wir da hinkommen. Hört zu, was der Schreiber formuliert. Dann werdet ihr auch nicht träge. Also wenn ich an der Hoffnung festhalte, weiter alles mit Hingabe und Eifer lebe, auch wenn es sehr viel Kraft kostet, wenn ich das mache, dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild derer, die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Komisch, wohl? Wer aufgibt, der wird träge. Der wird träge. Wer dranbleibt und sich auf die Hoffnung einstellt, der wird mit eingetragen in die Ahnengala, die wir in Kapitel 11 wiederfinden. Das sind alle diese Menschen, die nicht aufgegeben haben, obwohl sie das Verheißene selber niemals selber sehen durften. Für mich scheint das wieder einmal so ein absurdes göttliches Prinzip zu sein. Kraft verliert, wer aus falscher Zielsetzung sein Leben gestaltet. Oftmals werden wir im Vertrauen auf Christus so müde und träge, weil wir zu sehr unser eigenes Leben im Blick haben. Wir wollen im Hier und Heute gesegnet werden. Jeder Einsatz wird doch belohnt sein. Und so holen wir den Himmel auf die Erde mit allen Mitteln der Kunst. Und wir erwarten Gesundheit, Wohlstand, Wohlbefinden. Aber häufig verlieren wir dabei den Blick auf die Zukunft. Wir richten uns so sehr auf diese Welt ein und aus, dass unsere himmlische Heimat, also die Heimat, die Jesus Christus für uns vorbereitet hat, überhaupt keine Auswirkung auf unser jetziges Leben hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt dazu, unsere Stadt ist doch nicht hier auf der Erde, wir warten auf eine himmlische Stadt. Die Folge, wenn uns diese Perspektive nicht bestimmt und prägt, wir werden träge in der Hoffnung. Wir werden müde im Glauben und lasch in der Liebe. Die leichte Last, zu der Jesus Christus uns eingeladen hat, wird dann zur schweren Kost, wenn wir nur im Hier und Heute leben. Wenn wir keinen Anker der Hoffnung im Himmel festgemacht haben. Deswegen meine Bitte, gib alles, aber niemals auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib dein Vertrauen nicht auf, dass Gott alles super gut machen wird. Und bitte gib deine Liebe nicht auf, die weiß, es ist nicht entscheidend, was noch alles auf uns zukommt, sondern wer auf uns zukommt. Dann wird aus unserem Vertrauen ein Schauen werden. Das wird ein Köpfeverdrehen gehen. Glaubt mir, es wird sich lohnen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, sage ich euch heute als euer Pastor. Wieder habe ich ein paar Fragen formuliert, die sich zum Austausch lohnen. Die eine Frage wieder Selbstreflexion. Was macht dich träge, sodass du kaum zu motivieren bist, noch mit Eifer und Hingabe für Christus zu leben? Die andere Frage, welchen Einfluss hat der Himmel, also diese fantastische Zukunft, auf deine jetzigen Entscheidungen? Und warum ist das so? Ich wünsche euch viel Freude und Spaß beim Austauschen und hoffe, dass ihr Hoffnung, Liebe und Glauben tankt. Amen.